In Sachsen stehen Kommunalwahlen an. In 9 von 10 Kreisen werden neue Landräte gewählt und in etwa der Hälfte der 419 Städte und Gemeinden auch die Bürgermeister. In Leipzig übrigens nicht. Bisher galt der ländliche Raum als Machtbasis der sächsischen CDU. Doch das kann sich nun ändern. Die AfD hat vor allem in Mittelsachsen Chancen, Deutschlands ersten Landrat zu stellen. Aber was haben Kommunalpolitikerinnen und Politiker eigentlich mit uns zu tun? Wie nehmen sie Einfluss auf unseren Alltag?
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewa von der Leipziger Volkszeitung. Und gleich zu Anfang der Hinweis, wir nehmen diese Folge am 9. Juni auf. In dieser Folge spreche ich mit LVZ-Korrespondent für Landespolitik Andreas Debski. Wir besprechen ein paar Basics der Kommunalwahlen und ob die AfD wohl Deutschlands ersten Landrat stellen wird. Außerdem holen wir uns Verstärkung aus der Region. Heiko Stets ist LVZ-Redaktionsleiter in Grimma, Borna und Wurzen und erzählt, was die Menschen vor Ort eigentlich so bewegt.
Sie werden häufig unterschätzt und schon mal als Provinzfürsten tituliert. Tatsächlich führt in Sachsen aber kein politischer Weg an den Landräten vorbei. Am 12. Juni findet die erste Runde der Landratswahlen in Sachsen statt. In 9 von 10 Landkreisen wird gewählt. Was heißt das?
Andreas, kannst du uns kurz Kommunalwahlen erklären?
Ja, also am Sonntag wird er gewählt. Es geht um Kommunalwahlen und wir müssen da unterscheiden. Also am Sonntag geht es um die Stadt- und Landkreisspitzen. Also die Chefs sozusagen in der Region und in der Stadt oder in den Gemeinden werden gewählt. Kommunalwahlen, die Parlamente wählen, finden dann erst in 2 Jahren statt und jetzt halt geht es um Personen.
Du hast den Landrat erwähnt, der oftmals als Provinzfürst tituliert wird. Was macht ein Landrat, eine Landrätin?
Ja, zum einen, also Provinzfürst, das mag etwas despektierlich klingen, aber aufgrund der Machtfülle kann man das schon so sagen. Also was viele nicht wissen, er ist nicht nur Verwaltungschef, er ist oberster Repräsentant eines Landkreises, er ist Chef des Kreistages und hat natürlich auch entsprechende Connections dann nach Dresden in die Landesregierung. Und ein Landkreis ist für ganz viel verantwortlich, was viele auch nicht wissen. Also ich denke da an Nahverkehr beispielsweise, die Organisation. Ich denke da an Abfall, ich denke da an Müll, Schule und natürlich nicht zu vergessen, wie die Finanzen verteilt werden. Ja, und wenn man abseits von dem Großen und Ganzen, wofür ein Landkreis natürlich auch noch zuständig ist, was uns alle angeht, wenn wir einen neuen Führerschein brauchen, Autozulassung beispielsweise und wer vielleicht ein Häusle bauen will, ja, der Bauantrag ist beim Landkreis einzureichen. Also ist alles nicht unwesentlich für uns. Das entscheidet alles, nicht der Landrat allein, er braucht natürlich Mehrheiten im Kreistag, so nennt sich das Landkreisparlament, aber er ist schon nicht ohne Gewicht und das weiß man auch sehr gut in Dresden und deshalb pflegt man eigentlich auch die Landräte sehr.
Man pflegt sie sehr? Was bedeutet das?
Na, an den Landräten und an den Landrätinnen, von denen wir momentan keine haben, führt im Prinzip kein politischer Weg vorbei. Also sie sind die große Macht im Lande. Ungefähr, man kann sich das vorstellen, die sind mit Oberbürgermeistern vergleichbar, wie es sie in Leipzig oder Dresden gibt. Also vom Gewicht her ganz einfach. Und es gibt den Sächsischen Landkreistag, wo die 10 Landräte verbunden sind. Momentan haben wir die Situation, dass 9 der 10 Landräte in der CDU sind und der eine, der dann noch übrig bleibt in Nordsachsen, der fährt auch auf CDU-Ticket. Also wir haben momentan eine große CDU-Machtbasis auf dem Land.
Jetzt sagst du schon sehr viele Dinge, auf die wir noch eingehen werden. Aber Stichwort Oberbürgermeister oder eben Oberbürgermeisterin. Was macht ein Oberbürgermeister beziehungsweise was macht ein Bürgermeister? Wie unterscheiden sich die beiden Ämter?
Also der Unterschied liegt eigentlich in der Größe der Stadt. Also Oberbürgermeister gibt es oder Oberbürgermeisterinnen gibt es in den kreisfreien Städten, was also Leipzig, Dresden, Chemnitz beispielsweise ist oder Zwickau. Dann in den sogenannten großen Kreisstädten. Das sind so diese Mittelzentren, die man sagen kann. Also beispielsweise Eilenburg, Borna, Wurzen, ja, Grimma.
Was machen die?
Na, die sind natürlich die Vertreter der Stadt, also sind die Stadtchefs oder Chefinnen, wenn man das so verkürzt sagen darf. Natürlich, die Städte sind für ganz viel verantwortlich auch und dafür steht dann der Bürgermeister. Verantwortlich sind sie unter anderem auch als Schulträger, als Kita-Träger, nur mal so als Beispiel für sämtliche Kultur, die ja von der Stadtseite organisiert werden kann. Für Bibliotheken in größeren Städten ist es vielleicht auch eine Schwimmhalle oder irgendwas. Also für Wirtschaftsansiedlungen, für Gewerbetreibende, also sind immer die erste Anlaufstelle die Rathäuser.
Was haben denn Kommunalpolitikerinnen und Politiker mit uns zu tun? Welchen Einfluss nehmen die auf unseren Alltag?
Na, sie sind erstmal ganz nah dran. Also das ist sind die erste Anlaufstelle für alle von uns. Und letzten Endes ist es so, wenn in einer Stadt beispielsweise, sage ich mal, eine Bibliothek gewesen ist und dann irgendwann das Geld vielleicht für die Bibliothek fehlt, dann wundert man sich, dass es die Bibliothek irgendwann nicht mehr gibt oder das Museum, sage ich beispielsweise. Und man merkt letzten Endes erst, wofür die Kommune, die Stadt zuständig ist, wenn es bestimmte Sachen nicht mehr gibt. Ansonsten beschweren sich die Leute nicht.
Es ist ja super häufig so, dass obwohl Kommunalwahlen so wichtig für uns eigentlich sind, ne? Also diese Oberhäupter, die wir dann haben in Städten, in Kreisen, dass trotzdem so wenige Leute wählen gehen.
Das ist auch das Frappierende. Also die Politikwissenschaft untersucht das ja auch. Und im Prinzip ist es so, das, was am nächsten an unserem Leben dran ist, die Entscheidungen, die getroffen werden und an denen wir alle teilhaben können, also das geht ja nicht nur um das Stadtoberhaupt, Kommunalwahlen betreffen ja auch vieles, also viele Entscheidungen in der Stadt, wo man sich selbst engagieren kann, als Bürger engagieren kann, da ist der Sprung zum Engagement halt relativ kurz. Das geht im Land oder im Bund geht das auch, aber da ist der Sprung halt viel weiter. Und deshalb ist es sehr verwunderlich, dass sich sehr wenige Menschen, wenn man zumindest die Wahlbeteiligung nimmt, für Kommunalpolitik interessieren, sich daran beteiligen, denn wir haben Wahlbeteiligung bei ungefähr um die 40%. Und das halte ich für gefährlich, ganz einfach auch. Ja. Deshalb sollte jeder wählen gehen.
Am Sonntag findet jetzt die Wahl von den Großstädten her in Dresden statt und in 184 Städten und Gemeinden. Es gibt ganz viele parteilose Kandidatinnen und Kandidaten. Wie kommt das?
Also das liegt zum einen daran, dass vor Ort eher so die Problemlösung im Zentrum steht und nicht so sehr die Parteienbindung, Parteienpräferenz oder so. Das macht es vor Ort sicherlich für bestimmte sachliche Zusammenhänge einfacher. Man muss nicht auf Parteigrenzen achten, man muss im Prinzip Koalitionen schmieden, aber um der Sache willen, wenn es beispielsweise um eine neue Kita geht oder um eine Ansiedlung, um ein Gewerbegebiet oder um ein Wohngebiet, da muss man nicht irgendwie Koalitionen schmieden, ganz einfach. Das Zweite ist ganz einfach, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind sicher auch freier in ihren Entscheidungen. Also sie müssen sich nicht an irgendeine Parteilinie halten, beispielsweise. Das Ganze hat aber auch den Zusammenhang ganz einfach, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mittlerweile der Ansicht sind, dass ein Parteizusammenhang auch schaden kann, ganz einfach, dass sie wegen einer Partei dann nicht gewählt werden, weil das Interesse an Parteien schwindet. Das sagen im Prinzip nahezu alle Politikwissenschaftler. Und das Problem ist dann für die Parteien wiederum, es ergibt sich für sie sozusagen ein Teufelskreis. Also wenn man sich das vorstellt, wir haben in Sachsen momentan von den amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ein Viertel, die auf Tickets einer Wählervereinigung laufen. Das kann Wir für Grimma sein, das kann der Feuerwehrverband sein oder was. Dann haben wir extra dazu noch ein Drittel Einzelkandidatinnen und Kandidaten, also die ohne alles fahren. Und die haben dann keine Parteibindung. Und für die Parteien ergibt sich meines Erachtens dann ein Teufelskreis. Ja, wie sollen sie denn im Land dann noch präsent sein, wenn aber wenn die meisten Leute, die meisten Stadtoberhäupter keine Partei mehr vertreten? Ganz einfach.
Wie meinst du das? Verschwinden jetzt die Parteien aus dem Land?
In der Fläche. Also das ist, wir haben ein extrem großes Problem, Mitglieder zu bekommen in der Fläche. In den Großstädten ist das nicht das große Thema. Aber es geht halt einfach darum, in den kleinen Orten auf dem Land, damit meine ich auch, ja, die kleineren Städte, da genügend Mitglieder zu haben und von da aus dieser Mitgliederschaft Leute zu akquirieren, die sich kommunalpolitisch engagieren Und das wird für die Parteien immer schwieriger. Und viele fahren halt auf Einzelticket, also ohne eine Parteimitgliedschaft. Und für die Parteien ist das wiederum ein Teufelskreis.
In Sachsen gibt es außerdem etwas Besonderes, nämlich wir haben ja hier keine Stichwahl, wie in anderen Bundesländern. Da ist es ganz normal. Wie kommt es dazu und was bedeutet das für die Wahl?
Also es ist so, dass am 12. Juni jetzt am Sonntag ja Personenwahlen stattfinden. Also es geht um die Stadtoberhäupter bzw. Landkreisoberhäupter. Und da gibt es mehrere Kandidaten, ganz einfach. Manchmal sind das 3, manchmal 4, manchmal 5. Jede Wählerin und jeder Wähler hat jeweils eine Stimme für einen Kandidaten. Und am Ende, am Abend, haben wir dann ein Ergebnis. Und gewählt ist im ersten Wahlgang, wer mehr als die Hälfte der Stimmen hat. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Deshalb wird es einen zweiten Wahlgang geben müssen dann. Der ist normalerweise 3 Wochen später, diesmal am 3. Juli. Und da dürfen in Sachsen alle Bewerberinnen und Bewerber aus dem ersten Wahlgang wieder antreten. Die Bewandtnis. Außer in Sachsen ist das auch in Baden-Württemberg so. Es gab zu Wendezeiten eine Zusammenarbeit, sozusagen eine Patenschaft des Landes Baden-Württemberg mit Sachsen. Und in Sachsen war in Baden-Württemberg war die Regelung halt so. Und die hat man in Sachsen übernommen. Und die ist bis heute, 32 Jahre danach, weiterhin gültig. Und in dem zweiten Wahlgang hat dann der gewonnen oder die gewonnen, die die meisten Stimmen haben. Und sollte der ganz seltene Fall eintreten, dass eine Stimmgleichheit herrscht, dann gibt es den herrlichen Fall, wird per Los entschieden.
Wir haben das ja jetzt schon häufiger erwähnt, dass eben am Sonntag eben auch in den Gemeinden und Städten gewählt wird hier in Sachsen, unter anderem in Borna, Grimma und Wurzen. Und durch die Kommunalwahlen haben vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen in den Lokalredaktionen viel zu tun. Deshalb habe ich mit Lokalchef Heiko Stets telefoniert, um herauszufinden, wie es gerade in Borna, Grimma und Wurzen läuft. Wie läuft es denn jetzt gerade in Grimma oder beziehungsweise in der Region prinzipiell bezogen auf die Wahl?
Also bezogen auf die Wahl ist es tatsächlich ja so, dass schon es das Thema ist, was uns gerade völlig ausfüllt. Also ich sage es jetzt mal, 80% unserer Arbeit wenden wir momentan zur Wahlberichterstattung, Wahlvorberichterstattung, Vorstellung der Kandidaten auf. Das ist auch, wir haben das ganz lange vorbereitet, weil bei uns auch in so vielen Orten so viele Bürgermeisterwahlen anstehen tatsächlich und wir auch durch die 3 großen Orte, wo Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen gewählt werden, also sprich Borna, Wurzen und Grimma, ja, wir nochmal Schwerpunkte dort legen, unter anderem eben mit den Wahlforen. Und die Wahlforen nehmen in der Vorbereitung eine enorme Zeit in Anspruch. Und man kann auch nicht sagen, dass man die einfach sagt, naja, Leute, das ist wahnsinnig viel Zeit, was ihr da aufwendet, lasst das doch weg. Nein, es wird von uns erwartet, weil von Lokaljournalisten, Wahl, das ist ureigenes Lokaljournalistenthema. Also das, dort müssen wir vor Ort sein, dort sind wir vor Ort, dort sind, können wir einfach auch, weil wir so nah dran sind an den Leuten, eben auch diese ganze Themenvielfalt beschreiben. Was macht den Kandidat aus? Warum greift er gerade dieses Thema auf? Und das könnten wir gerade in den Wahlforen finden, wie sich das auch so herauskristallisiert hat in Borna und in Wurzen noch mal gut herausarbeiten, auch wenn uns schwer gefallen ist, gerade in Wurzen noch mal die Unterschiede der Kandidaten herauszuarbeiten, die es nämlich gar nicht so gibt in Wurzen. Und ja, die Wahl wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Zum einen wird ja jetzt erst, ich sage es mal, der Höhepunkt wird ja erst erreicht am Sonntag und dann ist es klar, dass wir auf alle Fälle nochmal in einigen Orten am 3. Juli nochmal an die Wahlurne treten werden müssen.
Und was jetzt so im Laufe dieser ganzen Recherche, also diesen ganzen Recherchen, diesen ganzen Gesprächen mit den Kandidatinnen und Kandidaten, hast du da, also was hat dich da so am meisten überrascht oder euch allen vielleicht so am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat uns, hat mich, dass wir in Grimma einen freien, einen Kandidaten aufgestellt bekommen oder vorgesetzt bekommen haben von den Freien Sachsen. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest auch nicht so in dem Maße, wie es dann passiert ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wer Bürgermeister werden will, dass der auch ein gewisses, der auch einen gewissen Respekt vor diesem Amt mitbringt, was mich da erwartet, und auch die Vielfalt dieses Amtes überblicken kann. Und das glaube ich nicht, dass das so von dem Kandidaten passiert. Also ich empfinde das nach wie vor so. Bürgermeister, das ist, gehört zu den Honorationen der Stadt oder der Gemeinde. Da kann nicht, es ist eins der Aushängeschilder der Orte, und da kann nicht irgendjemand dort vorne dran stehen. Das muss schon passen.
Ja.
Klar, jeder, der wählt, jede Stadt oder jede Gemeinde, jede Kommune bekommt den Bürgermeister, den es verdient hat, weil das wird ja von den Leuten vor Ort entschieden. Aber das muss schon auch jemand sein, der den Ort über die 7 Jahre dann wirklich gut präsentieren kann und auch nach vorne bringen kann mit Ideen und nicht immer nur gegen irgendwas sein.
Heiko hat es eben erwähnt. Es gibt auch Kandidaten der rechtsextremen Kleinstpartei der Freien Sachsen. Da die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft wird, hat die LVZ beschlossen, den Menschen aus dieser Partei kein Forum zu bieten. Das bedeutet, dass sie aus den LVZ-Talks ausgeschlossen werden und es auch keine Porträts über sie in Print und auf lvz.de gibt. In Wurzen, du hast es eben gerade erwähnt, dass da eben die Unterschiede irgendwie nicht leicht herauszuarbeiten waren. Da sind 7 Kandidaten und die sind alle nicht so wirklich unterschiedlich. Das ist alles ziemlich ungewöhnlich, oder nicht?
Finde ich gar nicht, dass es so ungewöhnlich ist. Man muss ja sagen, die 7 Kandidaten sind ja deswegen, oder sind deswegen so viele Kandidaten da, weil der Amtsinhaber ja nicht wieder antritt. Ich bin davon überzeugt, wenn ein Amtsinhaber immer wieder antritt oder antreten würde, hätte der nicht so viele Gegenkandidaten. Also das heißt, ganz, ganz praktisch gesprochen, Jörg Reclin hätte sich nochmal dafür entschieden aufzustellen, dann hätte er höchstens 3 Gegenkandidaten gehabt. Davon bin ich überzeugt. Das ist ja deswegen jetzt so, weil dort was Neues entstehen muss. Und weil, das muss man auch sagen, eine gewisse Unzufriedenheit in Wurzen herrscht. Also da ist auch über die Jahre das eine oder andere liegen geblieben, was der Altbürgermeister nicht angegriffen hat. Und das greifen die Kandidaten jetzt auf. Und da unterscheiden die sich gar nicht so groß darin. Für die ist alle klar, wir müssen die Kinderstation in Wurzen erhalten am Krankenhaus. Wir müssen uns um die Straßen kümmern. Wir müssen uns um den Leerstand in der Stadt kümmern. Es gibt gar nicht so ganz große Unterschiede in Wurzen. Wenn ich in Wurzen wählen würde, könnte ich sag's jetzt mal wirklich, unter allen dort, die könnten meine Themen repräsentieren. Ich müsste mein Kreuz nach Sympathie vergeben, weil die Wahlprogramme sich gar nicht groß unterscheiden von den 7 Kandidaten.
Journalistisch gesehen, ist das eine krasse Herausforderung, so eine Kommunalwahl zu begleiten und abzubilden?
Ja, weil wir tagtäglich entscheiden müssen, welches Thema wir gerade besetzen, auch welche Region wir mit der Kommunalwahl gerade besetzen. Denn man muss ja davon ausgehen, im Muldental interessiert sich vielleicht der Krimmer gar nicht so sehr, was in Wurzen passiert und umgedreht. Und trotzdem müssen wir alles abbilden. Und da die richtige Themenvielfalt jeden Tag zu finden, ist unwahrscheinlich schwierig und hängt wirklich mit viel Kommunikation ab zu den Kollegen, mit den Kollegen. Und umso wichtiger ist es für uns auch als LVZ, dass wir in allen Regionen wirklich kompetente Lokaljournalisten, Reporter draußen vor Ort haben, die Netzwerke kennen, die sich vor Ort auskennen, denen man auch wirklich nicht ein U für ein W vormachen kann. Und das muss man echt sagen, das ist unsere ganz große Stärke der LVZ, dass wir die Leute dort vor Ort haben. Und ich als Lokalchef halte im Grunde genommen nur die Fäden zusammen und bespreche mit den Kollegen, an welchem Faden wir jetzt heute mal zuerst ziehen. Und da bin ich einfach froh darüber, dass ich so viele gute Kollegen draußen habe, die mir da Hilfestellung geben.
Zurück zu dir, Andreas. Es gibt nämlich hier noch eine Besonderheit. Sachsens Landkreise waren vor allem in den Händen der CDU. Und aus auch Altersgründen treten jetzt viele von den Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr an. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet zuerst, dass Nachrücker gefunden werden mussten. Also von der altgedienten Riege Landräte sind meistens sehr lange im Amt. Wie gesagt, eine Amtszeit dauert 7 Jahre. Wenn sie dann wiedergewählt werden, sind es schon 14. Wenn sie nochmal wiedergewählt werden, sind 21. Und viele haben die Altersgrenze erreicht, ganz einfach. Auch Altgediente wie Frank Vogel im Erzgebirge beispielsweise, der ein Schwergewicht im ländlichen Raum ist. Ja, und was heißt das? Also Landratswahlen sind natürlich Personalwahlen und es muss darum gehen, den einzelnen Parteien, und hier werden Parteien wieder wichtig, in den zurückliegenden Monaten, Jahren geeignetes Nachwuchspersonal aufzubauen. Das ist in einigen Fällen ganz gut gelungen, in manchen nicht. Dann haben wir Fälle wie in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig treten die Amtsinhaber an, wo allerdings schon ein Generationswechsel vor 7 Jahren stattgefunden hat.
Und in Mittelsachsen haben wir die Besonderheit, dass dort jemand Chancen hätte, der erste Landrat von der AfD in ganz Deutschland zu werden.
Ja, also das ist nicht ganz ausgeschlossen. Also es ist natürlich so, die AfD setzt alles daran, den ersten Landrat in Deutschland zu stellen. Dafür nimmt man einiges in Kauf. Beispielsweise kandidieren 6 Landtagsabgeordnete der AfD, obwohl sie aus rechtlichen Gründen keine Nachrücker für den Landtag nominieren dürfen, für den Landratsposten. Daran sieht man schon, wie wichtig der AfD dieses ist. Ja, und es gibt einzelne Kreise. Man muss sich ja nur die Karten der Landtagswahlen von 2019 beziehungsweise die jüngsten jetzt 2021 vom September anschauen, wo die AfD Direktkandidaten durchbekommen hat. Das ist in Sachsen sind das 10 Wahlkreise gewesen. Und diese Region kann man halt einfach reinschauen. Und da wird es sicherlich gute Chancen für die AfD geben, zumindest in der ersten Wahlrunde den ersten Platz zu belegen. Und das ist in Mittelsachsen so, das ist im Erzgebirge so. Mir fällt dann beispielsweise auch noch der Landkreis Bautzen ein. Also das ist schon nicht auszuschließen.
Andere Parteien wollen sich ein bisschen dagegen wehren, dass die AfD einen Platz als Landrat bekommt. Aber eigentlich werden die doch gewählt. Eigentlich sind doch die Wähler dafür verantwortlich.
Naja, wir haben ja in Sachsen das Wahlsystem von den 2 Wahlgängen. Und ich denke, am 12. Juni, am Abend, sollte niemand überrascht sein, wenn in 1, 2 oder vielleicht 3 Kreisen die blaue Farbe auftaucht an erster Stelle. Dann haben wir aber noch den 2. Wahlgang, und der 3 Wochen später stattfindet, am 3. Juli. Und da kommt es dann darauf an, wie sich bestimmte Allianzen in der Zwischenzeit bilden. Man kann beispielsweise als Kandidatin oder Kandidat in der Zwischenzeit zurücktreten und eine Wahlempfehlung für jemand anderes machen. Um das mal an einem Beispiel zu erklären, also in Mittelsachsen gibt es 3 Kandidaten. Einmal AfD, einmal CDU und ein überparteilicher Kandidat. Und sicher wird es dann darauf ankommen, wenn am Sonntag der erste Platz von der AfD belegt werden sollte, wie sich die beiden anderen dann verständigen, um dann eine echte Stichwahl am 3. Juli zu machen.
Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob du nämlich schon eine Prognose machen könntest, wie das ungefähr ausgehen wird. Natürlich entscheiden Wählerinnen und Wähler und wir können dann noch nicht in die Wahlurne reinschauen. Aber vielleicht hast du dadurch, dass du das sehr beobachtest und mitbekommst, schon eine Prognose im Hinterkopf.
Ich denke, dass es in bestimmten Gebieten, wie schon sagt, also Mittelsachsen, Erzgebirge könnte auch sein, vielleicht Landkreis Bautzen, die AfD durchaus gute Chancen hat, einen Landrat zu stellen. Und jetzt kommt das große Aber, das ich aber auch unterstreichen möchte. Wir haben 2 Wahlgänge und deshalb am 12. Juni abends vielleicht schütteln und gucken, was die nächsten 3 Wochen bringen, weil es kommt dann entscheidend darauf an, wie sich die anderen, wie gesagt, gegen die AfD möglicherweise verhalten. Ja.
Danke für den Einblick, Andreas.
Danke dir, ja, gern.
Und danke euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Alles Wissenswerte zu den Wahlen findet ihr auf lvz.de. Die Links packen wir euch in die Shownotes. Und abonniert doch LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Lasst uns auch gerne Feedback da, darüber würden wir uns freuen. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann könnt ihr uns gerne euren Themenwunsch zuschicken an podcast@lvz.de. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt auf euch auf und macht es gut.